Suttala. Und die beiden Schenkel sind das Vitala und das Atala Planetensystem. Die Hüften sind Mahitala und das Weltall ist deine Nabelmulde. Urastalam Jyotir Anikam Asya Grivam Harvadanam Vaijanosya Tapo Varatim Vidur Adi Pungsaha Sadyang Kushirshani Sahasrashirshna. Die Brust der ursprünglichen Persönlichkeit dieser gigantischen Form ist das leuchtende Planetensystem. Ihr Hals sind die Maha-Planeten, ihr Mund sind die Janas-Planeten und ihre Stirn ist das Tapas-Planetensystem. Das höchste Planetensystem, bekannt als Satyaloka, ist das Haupt der Person, die 1000 Köpfe hat. Übersetzung. Die Brust der ursprünglichen Die strahlenden Himmelskörper wie die Sonne und der Mond befinden sich etwa in der Mitte des Universums. Und daher sind sie als die Brust der ursprünglichen gigantischen Form des Herrn bekannt. Über diesen leuchtenden Planeten, die auch als die himmlischen Wohnstätten der Halbgötter, der Aufsichtsbeamten des Universums gelten, liegen die Planetensysteme Maha, Janas und Tapas. Und noch weiter oben das Planetensystem Satyaloka, auf dem Vishnu, Brahma und Shiva, die höchsten Lenker der materiellen Erscheinungsweisen, residieren. Den Vishnu, von dem hier gesprochen wird, kennt man als Chirodakashayi Vishnu und er wirkt als Überseele in jedem Lebewesen. Es gibt unzählige Universen, die auf dem Meer der Ursachen treiben und in jedem von ihnen befindet sich die Repräsentation der Virat-Form des Herrn zusammen mit unzähligen Sonnen, Monden, himmlischen Halbgöttern, Brahmas, Vishnus und Shivas. Wie es in der Bhagavad Gita 10.42 heißt, existieren sie alle in nur einem Teil der unbegreiflichen Energie Shri Krishnas. Könnten wir vielleicht, wo bist du so gut wie die Bhagavad Gita von dort zu bringen? Mal schauen. Hier. Atava Bahunaitena Kim Yatena Tavajuna Vishtapyaham Idam Kritznam Ekam Sena Stito Jagat. Doch wozu, O Arjuna, ist all dieses detaillierte Wissen notwendig? Mit einem einzigen Bruchteil meiner selbst durchdringe und erhalte ich das gesamte Universum. Der Devoti hat zwei. Also grundsätzlich ist vielleicht ein interessanter Punkt. Und wenn ein Devotee spricht, so ist es ihm klar, dass er einen Service ausführt. Eigentlich nur ausführt, führen kann durch die Mercy seines Spiritual Meisters. Man betrachtet sich als ein Unwissender, der eigentlich nur durch die Beziehung zu seinem Spiritual Meister in der Lage ist, etwas über das Spiritual Thema zu sagen. Deswegen, bevor jemand spricht, ist das Spiritual im Kreis und bringt er seine Ehrbietung als Spiritual Meister dar. Namam Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simasabhakti Vedanta Swami Tidamini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Shunyavadi Vaskasya Adesatati. Jaya Sri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaya Shiva Sri Gaura Bhaktivinoda.
der Texte, die über die universale Form Kunde tun. Es ist, wie wir schon in den vorangegangenen Texten gehört hatten, so, dass man das Universum als ein als direkt in Bezug zu Krishna sehen kann. Es ist eigentlich eine sehr tröstende Form, denn die noch weiter verbreitete Sicht eines Devotees von Seiten des Universums oder über das Universum ist, dass er versteht, hier ist ein Ort, wo Geburt und Tod sich wiederholen. Die materielle Natur erscheint so schön von außen zu sein, doch auf jedem Quadratzentimeter findet ein erbitterter Kampf ums Dasein statt. So, durch die universale Form können wir die Natur verstehen als ein Repräsentant der höchsten Persönlichkeit Gottes und so gar, während wir im materiellen Leben sind, als Krishna-Kinder. Ich möchte heute in diesem Zusammenhang den fünften Text des Shikshastakams mit euch besprechen. Ein Text, der sehr schön ist und in dem sich der Devoti an Krishna wendet, mit der ernsthaften Bitte, doch wirklich aus diesem materiellen Universum herauszukommen und die Lotusfüße des Herrn zu erlangen. Bitte seid so gut mit mir zu chanten. Ayi Nanda Tanuya Inkaram Padita Ma Vishame Avam Budo Vipaya Tava Mada Pankaja Sita Duli Sadrisham Vichintaya. Mein Herr, O Krishna, Sohn Maharaj Nandas, ich bin dein ewiger Diener. Doch aufgrund meiner eigenen fruchtbringenden Handlung bin ich in diesen abscheulichen Ozean der Unwissenheit gefallen. Bitte sei jetzt grundlos barmherzig zu mir und betrachte mich als ein Staubteilchen an deinen Lotusfüßen. Nun, diese Bitte um Aufnahme zu den Lotusfüßen des Herrn ist etwas, was sehr essentiell ist im Vaishnavatum. Position von Gebeten wird manchmal uns an und für sich nicht richtig gesehen. Aber wenn ihr euch die gesamte Literatur des Bhagavatas anschaut, seht ihr, dass immer wieder große Persönlichkeiten beten um irgendwelche Nutzen. Da gibt es die Gebete Brahmas, die Gebete Purvas, die Gebete Pralats, die Gebete Bharatas, die Gebete des Embryos im Mutterleib, Gebete Shukadev Goswamis, um ermächtigt zu werden, zu sprechen, die Gebete Kunti Devis, die Gebete Devahutis, die Gebete der Prachetas, die Gebete von Brahma vor der Schöpfung, die Gebete Brahmas während der Schöpfung und so weiter und so fort. Es wird sehr oft gesagt. Und hier in diesem Gebet betet Lord Chaitanya Mahaprabhu darum, wieder im Dienste Krishnas beschäftigt zu werden. Genau dieses Gebet ist auch eigentlich unser wichtigstes, nämlich das Chinten des Hare Krishna Mahamantras. Der Hare Krishna Mahamantra ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Gebet um Aufnahme bei den Lotusfüßen des höchsten Herrn. Nun, Wir finden im 10. Kanto zwei große Persönlichkeiten, die genau wie hier den Wunsch haben, mit dem Staub von den Lotusfüßen von Krishna oder von seinen Geweihten in Kontakt zu kommen. Und zwar ist es einmal Uddhava Mahashay, der von Krishna nach Vrindavan geschickt wird, um dort eine Lektion zu erfahren. Uddhava ist ein großer Intellektueller, der Lieblingsschüler von Brihaspati. Brihaspati wiederum ist der Guru der Devatas auf den himmlischen Planeten. Und er war ein bisschen von Jnana verunreinigt. So hat Krishna ihn nach Vrindavan geschickt. Krishna schickte ihn bewusst nach Vrindavan, um ihm diese Lektion zu erteilen, was reine Bhakti bedeutet. Er schickte ihn auf seiner eigenen Kutsche nach Vrindavan. Nun, Uddhava, müsst ihr wissen, sieht ähnlich aus wie Krishna. Und als die Gopis von Vrindavan ihn auf der Kutsche Krishnas von Mathura kommen sahen, dachten sie im ersten Augenblick, das ist Krishna. Klar, wenn wir, sagen wir mal, ein weißes Grihastha-Auto um die Ecke biegen sehen, denken wir, das ist Chaitanya Chandra. Weil der, oder wir denken zumindest, vielleicht ist es ja auch Mahadev oder Gauravani. Aber zuerst wegen dem Auto, dem weißen Grihastha-Auto, denkt man sofort an Chaitanya Chandra. So ist es mit dieser Kutsche gewesen. Als die Bewohner von Vrindavan Krishnas Kutsche sahen und dennoch eine verblüffend ähnlich aussah, da dachten sie, das ist Krishna. Und die Gopis waren ganz schüchtern und versteckten sich erstmal. Später dann merkten sie, weil er nicht exakt die gleichen Merkmale wie Krishna hatte, dass es also nicht Krishna war. Und weil Uddhava war von Krishna geschickt worden, um den Gopis eine Botschaft zu übermitteln, die Krishna mit einer Handschrift geschrieben hatte. Nun, Krishnas Handschrift ist eigentlich sehr, sehr schön, aber weil er beim Schreiben dieser Botschaft sehr bewegt war, war die sehr krakelig. Und Uddhava konnte also den Brief nicht einfach abgeben. Es war nicht möglich für einen gewöhnlichen Menschen, der nicht in Schriftkunde ausgebildet war, das zu entziffern. Deswegen war ja auch Uddhava geschickt worden, um den Brief vorzulesen. Krishna hatte selber kein Vertrauen in seine Handschrift, als er diese Botschaft schrieb. Und was er schrieb, war in der Essenz folgendes: Meine lieben Gopis, seid nicht traurig, dass ich euch verlassen habe, denn ich kann euch gar nicht verlassen, da ich als Überseele überall gegenwärtig bin. Als die Gopis das hörten, sagten sie, wir sind nicht interessiert an dieser Jnana, an diesem Wissen über die Allgegenwart der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wir wollen Krishna haben! So als Uddhava das hörte, er war total enthusiastisch, als er den Brief vorlas, alldurchdringend, das ist ein unglaubliches philosophisches Konzept, wenn ihr euch mal vorhört. Aber als er sah, wie die Gopis, an denen Krishna interessiert war, der auf der Flöte spielte, der sie gerufen hatte, ihre Pflichten zu vergessen, um mit ihm im hingebungsvollen Dienst zusammen zu sein, Da hatte er ein klares Sicht von Krishna Bhakti. dass der Brahman-Verwirklichung und auch der Brahmatma-Verwirklichung übergeordnet ist. Und er betete dann ein Gebet, und zwar wünschte er sich, in Vrindavan Geburt zu nehmen als Grasbüschel, damit der Staub von den Lotusfüßen der Gopis auf ihn rieseln könnte, wenn sie über ihn wegliefen. Das war seine Sache. Denn was ihn betraf, er wollte von den Gopis lernen, wie man Krishna richtig sieht, wie man ihn richtig verehrt. Ein anderes Beispiel ist Lord Brahma, der ebenfalls Geburt nehmen möchte als ein Shrub, als ein kleines Plätzchen, über das die Lotusfüße der Gopis kommen oder der Devotis kommen, und der Staub betrachtet sind. Der Staub, der von den Lotusfüßen aufgewirbelt wird, den Lotusfüßen der Devotis und den Lotusfüßen des Herrn, ist sehr, sehr speziell. Die Bewohner von Vrindavan respektieren Krishnas, Krishnas Fußabdrücke im Staub von Vrindavan sehr. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, dass die linke und der rechte Lotusfuß mit vielen insgesamt 19 Abdrücken gekennzeichnet sind. Und 19, ja, nicht 19. Und wenn die im Staub von Vrindavan sichtbar sind, dann wagt sich nicht einmal der Wind, diesen Staub zu berühren. Ganz zu schweigen von den Rehen oder den Kühen, die gehen alle im Bogen drumherum, um es nicht zu verwischen, weil es so schön ist. So, hier wünscht sich der Devotee ebenfalls etwas im Zusammenhang mit Staub. Er möchte gerne mit dem Herrn verbunden sein, als Staub an seinen Lotusfüßen. Er möchte die materielle Welt verlassen und bei Krishna so Zuflucht finden, in einer ganz demütigen Haltung, ganz intim verbunden mit seinen strahlenden Lotuszehen und Lotusfüßen. Krishnadas Kaviraj Goswami analysiert dieses Gebet, indem er sagt, dass sich Lord Chaitanya Mahaprabhu hier bewusst in die Rolle einer bedingten Seele hineinbegibt und aus dieser Position heraus darum betet, den abscheulichen Ozean des materiellen Daseins zu verlassen, dort rausgehoben zu werden. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, was nötig ist, um aus dem Ozean der materiellen Natur herausgehoben zu werden. Und zwar sagte das jemand, der seinen Geist und seine Intelligenz auf seinen Dienst fixiert. Für ihn ist Krishna der schnelle Befreier aus dem Ozean der Geburten und Toten. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu tut jetzt so, als sei er so reingefallen und als sei sein Geist und seine Intelligenz nicht auf Krishna fixiert. Und er betet darum, dass das jetzt geschehen möge in seinem Leben. Manchmal fragen sich Menschen, ob es richtig ist, für den Sadaka, das heißt den geweihten Krishnas oder den spirituellen Menschen, darum zu beten, Befreiung zu erlangen von den Leiden des materiellen Daseins. Sie denken, das ist nicht eine sehr gute Haltung im hingebungsvollen Dienste. Man sollte lieber frisch, fröhlich, befreit im Hier und Jetzt sein. Und nicht die Leiden wahrnehmen, indem man Befreiung von ihnen erwünscht. Die halten das völlig unspirituell. Alles ist doch Gott. Nicht? So sagen sie. Und deswegen muss man von nichts Befreiung erlangen wollen. Also alles nehmen, wie es ist. Daniel könnte uns bestimmt genau das analysieren, wie ich das vorstellen. So, aber hier in diesem Gebet sehen wir von Chaitanya Mahaprabhu, er betet darum, frei zu werden von diesem abscheulichen materiellen Aufenthalt. Er sagt, ich bin in den Ozean der materiellen Leiden reingefallen. Ich werde verschlungen von den Krokodilen und den Haifischen von Lust und Zorn und bin nicht in der Lage, richtig zu schwimmen. Warum? Weil um meinen Hals eine Kette liegt, eine Kette von materiellen Wünschen. Außerdem, sagt er, gibt es hier in diesem Ozean der Seetank. Das ist jetzt etwas, was Seaweed, genau, Seetank. Das ist etwas, was so im Ozean treibt. Ich weiß nicht, ob ihr Ozeanschwimmer seid. Die Ozeanschwimmer unter euch wissen, wenn man so richtig schön schwimmt im Ozean und man kommt in dieses Seegras oder diesen Seetank rein, dann verheddert man sich total und man ist über und über wie so eine Nymphe mit dem Seetank bedeckt, und wenn man noch Pech hat, sind da drin Quallen drin, die lieben es da besonders drin, und es beißt und zwackt. So sagt Chaitanya Mahaprabhu, in diesem Ozean der Leiden gibt es also Karma und Jnana. Yes. Fruchtbringendes Tun und intellektuelle Spekulation, dieses Seetank, in dem man sich verheddert auf dem Pfade des spirituellen Lebens. Er will jetzt hilflos Zuflucht suchen bei den Lotusfüßen des Herrn. Solange wir nicht Zuflucht finden bei den Lotusfüßen Krishnas, besteht keine Möglichkeit für uns, die Haifische und den Seetank des materiellen Daseins zu überwinden. Jemand, der keine Zuflucht gefunden hat bei Krishna, macht für kurze Zeit sich in eine gewisse Art von Ruhe begeben. Er mag für kurze Zeit Ruhe haben, aber nach einer gewissen Zeit kommen die Leiden des materiellen Daseins von Zorn und von Neid und von materiellen Wünschen wieder auf. Es ist genauso wie wenn man in den Bahamas schwimmt. Für gewisse Zeit, es gibt da so eine Region, wo Haifische sind, für gewisse Zeit mag keiner kommen. Und man mag ruhig schwimmen und sich mal auf dem Rücken legen und da auch schwimmen und ein Gedicht über den Ozean verfassen und eine Komposition mit Kontrapunkten über die Wellen. Aber dann kommt schon der Kontrapunkt fürs Schwimmen auch, nämlich der Haifisch. Und reibt sich ein Finger erst und dann die ganze Hand oder den ganzen Arm. So ist es für jemanden, der im Ozean des materiellen Daseins schwimmt. Für gewisse Zeit mag er ruhevoll dahintreiben, unschuldig paddelnd. Aber dann plötzlich kommen die Leiden des materiellen Daseins. Mit großer Sicherheit. Keiner kann sich davor bewahren. Es sei denn derjenige, der Zuflucht gefunden hat bei den Lotusfüßen Krishnas. Schaut euch große Persönlichkeiten an, wie zum Beispiel Maharaj Chitraketu. Maharaj Chitraketu war der König über die Erde. Er hatte viele Frauen gehabt und bekam letztendlich auch einen Sohn von ihm. Dieses Glück, was er empfand, war völlig zeitweilig. Sein einziger Sohn, so erfahren wir, wurde durch eine Intrige am Palast vergiftet und verstarb, woraufhin er in den großen Ozean des Klagens fiel, sich die Haare ausriss vor lauter Leid und zafferte. Oder schaut euch Durvasa Muni an. Durvasa Muni war ein großer Yogi, der, so wie wir erfahren, auch Kontakt hatte mit Krishna. Krishna sagte eines Tages zu den Gopis, Durvasa Muni ist mein Guru. So eng. Und die Gopis gingen zu Duvashamuni und speisten ihn Sweets. Gossen ihm Sweet rein in den Mund und beköstigten ihn, weil er ja der Guru Krishnas war. So Duvashamuni. So erfahren wir, war nicht immer auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins, sondern manchmal ein bisschen mystisch veranlagt. Also einmal kam es zu einem Streit zwischen ihm und dem weisen Devotee Ambarish Maharaj, und im Verlauf des Streites ließ er sich so hinreißen. Er kam so aus dem Lot, wie man so schön sagt, dass er sich ein Haar ausriss, ein Dämon aus dem Haar produzierte, der Ambarish verfolgen sollte und töten sollte. Wir wissen, wie es ausging. Der Dämon wurde vom Sudarshan Chakra beseitigt, und das Sudarshan Chakra des Herrn verfolgte den Ambarish. So war Shamuni über das ganze Planetensystem. So, selbst mystischer Yogi, Yoga, kann einen nicht bewahren vor den Leiden, die auftauchen, wenn Zorn und Neid einen überwinden. Meint ihr nicht, wenn wir die Beispiele von Chitraketu hört, der völlig ins Verzweifeln, in die Raserei geriet. Wenn wir Duvashamuni hören, dass auch wir von den Haifischen von Lust und Zorn überwunden werden können. Es ist ein realistisches Problem. Wir sind im Ozean und es gibt Haifische und Krokodile da drin. Und wir können ihnen nur entgegenwirken, wenn wir in der Lage sind, Zuflucht zu finden bei Krishna. Es gibt einen interessanten Text von Narottam Das Thakur, in dem er darüber spricht, wie er seine Lust und seinen Zorn dadurch überwinden will, indem er sie in den Dienst Krishna stellt. Er sagt, die Möglichkeit von diesen schrecklichen Kräften in der materiellen Welt behütet und bewahrt zu werden, ist, indem man es in Krishnas Dienst stellt. Lust zum Beispiel. Mit der Lust sollte man, also was ist Lust zunächst einmal? Es ist ein Gefühl, das man hat, dass man alleine nicht in sich vollkommen ist. Die Lust manifestiert sich sehr oft im weltlichen Leben darin, dass man dann einen Partner möchte zur geschlechtlichen Befriedigung. Das ist, es kommt aus dem Mangel, den man empfindet, alleine zu sein. Vielfach ist es so, dass diejenigen, die auch im spirituellen Leben mit der Problematik zu tun haben, wo sie sich wünschen, einen Partner fürs Leben zu finden, dahinter so der Wunsch ist, alleine zu sein und eigentlich noch nicht voll ausgefüllt zu sein. Und besonders habe ich mir sagen lassen, Matajis haben das sehr oft, dass sie denken, ich bin jetzt so alleine, schon seit 10 Jahren bin ich alleine. Man sagt, du, aber das stimmt doch nicht, du schläfst mit 10 Personen im gleichen Zimmer, wo ist die Frage von Alleinsein? Nee, du verstehst das nicht, ich bin alleine. Das kommt vor. Auch unter Männern natürlich, ist genau das Gleiche. So, was dahinter steckt, ist eigentlich das Gefühl, nicht voll ausgelastet zu sein. Und man will jetzt diesen Raum, der noch nicht ausgelastet ist, erfüllen mit etwas anderem. So, Narottam lehrt uns, wenn dieses Gefühl da ist, kann man das zufriedenstellen auf Krishna-bewusste Art und Weise, indem dass man sich völlig in Krishnas Dienst beschäftigt. Dann wird plötzlich durch den Dienst, den man ausführt zu Krishna, den reinen Dienst, den man ausführt, Krishna im Leben erscheint und man fühlt sich nicht mehr alleine, sondern mit Krishna verbunden. Tja, sagen wir jetzt. Das sagst du als Sanyasi, aber weißt du, dass du völlig weltfremd bist? Ich kenne dieses Argument, ich habe auch menschliche Emotionen, aber ich möchte euch hier eindeutig sagen, das ist eine Tatsache. Wer einfach mal Krishna dient, Krishna dienen heißt denn, dass man seine, dass man muss eine bestimmte Hürde dabei übernehmen. Und zwar ist das, wie gesagt, den Unterschied zwischen dem Dienst, wo man sich immer noch in den Mittelpunkt stellt, und dann den Dienst, wo man Krishna bewusst in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, schaut, was ist jetzt das Beste für Krishnas Dienst. So, da muss man lustvoll werden. Lustvoll heißt, dass man die Möglichkeiten ergreift, die sich ergeben. Dass man einfach aufrecht Ausschau hält. Wo ist Dienst für Krishna? Genau wie der Materialist, der so durch die Gegend läuft. Wo ist ein schönes Weißbild? Oder die tigerhafte Frau von heute. Wo ist ein toller Panthermann? So im spirituellen Leben schaut man durch die Gegend. Wo ist ein Service für Krishna? Was kann ich jetzt für Krishna tun? Du schaust sehr zweifelnd, Christian. es funktioniert. Man muss es mal ausprobieren. Es ist nicht so einfach, so rein intellektuell kann man es nicht erfassen. Man muss Krishna einfach in den Mittelpunkt stellen. Einfach mal machen. Was ist jetzt gut für Krishna? Was könnte jetzt Krishna wollen? Wenn man so denkt, und so lustvoll nach Möglichkeiten Ausschau hält, kann man die Lust des Materiellen Daseins überwinden. Sehr ungewöhnlich, so zu sagen, lustvoll nach Dienst für Krishna Ausschau halten. Klingt sehr modern, aber es ist sehr, es hat eine alte Tradition, diese Gebrauch von Lust. Zorn kann man anwenden auf diejenigen, die Krishna beleidigen. Wir sind sehr oft zornig, und weil wir es nicht gelernt haben, diesen Zorn richtig zu lenken, richtet er sich unglücklicherweise manchmal auf Devotees. Wenn das geschieht, ist es so, als würde ein Nagel, der natürlicherweise geradeaus wächst, nach vorne wächst, nach hinten wachsen. Und kommt es zu einer fürchterlichen Nagelbettentzündung. Wir haben Neigung wie Zorn, besonders als Kali-Juglinge kennen wir die. Wenn wir müssen darüber bewusst sein, dass wir irgendwas mit denen anfangen müssen, dann müssen wir abreagieren. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir mit Boxhandschuhen jetzt nach Kreuzberg gehen und uns den nächsten Kami aussuchen, sondern dass wir zornig werden. Werdet mal richtig zornig auf diese Maya. Immer kommt sie dazwischen, wenn ich predigen will. Ne? Dann ist da jemand gerade, der ist gerade dabei, über die das zu verstehen, und schwuppdiwupp kommt Maya und tut ihn vom Löffel runterputzen. Da kann man zornig werden. Kann man sagen, ich könnte durch das Fenster in die Luft von Kreuzberg steigen, vor Zorn. Man kann gegen Maya oder darüber sich Gedanken machen. Was machen die Materialisten mit den armbedingten Seelen? Man kann über Schlachthäuser, man kann darüber meditieren, wie diese Schlachthauszivilisation die Besten unter den Intelligenten einfach schlachtet. So kann man den Zorn aufwenden. Besonders auch gegen diejenigen, die neidisch sind auf die Devotees. Was fällt Ihnen eigentlich ein, Krishna Bewusstsein als Sekte zu bezeichnen? Was fällt Ihnen einfach ein, Krishna Bewusstsein? Nun, was machen wir mit Gier, wenn wir besonders gierig sind? Der Bhakta von heute sagt, also was ich mache, ist Prasadam essen. Das ist schon gut, nur ist man dann immer so müde und wird leicht krank und depressiv. und dergleichen mehr. Die Gier sollte angewandt werden, über Krishna zu hören. Ich mag das mit in meinem eigenen Leben. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, gut, das mag ich. Und jedes Buch im Universum, was also ein Schatten von Krishna hat, will ich sofort mir zueignen und lesen. Also es muss schon ein Parampara sein, also in der Traditionsfolge stehen, sonst kann man es nicht lesen. Aber da gibt es ja viel, merke ich. Also mit dieser Gier, die man da hat, etwas mehr über Krishna zu kennen, zu lernen und über Krishna zu sprechen, da ist ein Riesen, da öffnet sich eine unglaubliche Möglichkeiten. Und was ist, wenn wir Illusionen haben? Was sollen wir mit unseren Illusionen machen? Narottam Das Thakur sagt, wenn man die Neigung hat, manchmal in Illusionen zu fallen, was, glaube ich, allen von uns vorkommt. Er sagte, I am in illusion and I am mad when I feel separated from Krishna. Nicht? Manche, besonders habe ich gehört, manche Malajis sind manchmal ganz wild im Geiste. Also nicht gerade manchmal, wir haben es auch unter, bestimmt auch unter Prabhus. Da ist so viel Illusion dann manchmal da, übers Leben. Ne? Richtet es, auch fühlt euch in Illusion, dass ihr getrennt von Krishna seid. Denn wir sind nicht getrennt von Krishna. Das ist wie Narottam darüber. Ich kann, wenn man klagt, sollte man nicht sagen, ich habe nicht ein Auto gekriegt im Leben oder ich habe keine neue Badehose bekommen zum Weihnachtsmarathon-Endfestival. Ich habe meinen Krishna noch nicht bekommen. So können wir klagen in Illusion sein. Aber nicht über irgendwelche anderen Dinge. Wenn man schon klagen will, klagt darum, dass ihr so weit entfernt seid von Krishna. Dieses Klagen auf der mentalen Ebene, das bringt uns nicht weiter, aber das Klagen um Krishna. Wenn man mal so richtig weint und klagt und auf der mentalen Ebene, es sollte sein in Bezug auf Krishna, dann ist da immer noch ein bisschen Profit da. Und Berauschung? Manche von uns kennen das. Berauschung sollte man im Kirtan erfahren. Einfach tanzen, bis man torkelt durch die Türe nicht mehr kriegt. So lange sollte man chanten und sich berauschen mit dem Nektartrank des Heiligen Namens. Das sagt Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, der ja sehr, wir wissen, eine sehr rigorose intellektuelle Disziplin geführt hat in seinem Leben. Er sagte, lass mich den Trank des Kirtans kosten, den Nektar mit dem berauschenden Trank des Kirtans und mich am Boden rollen im Staub und lass die konservative, orthodoxe Bevölkerung denken, was immer sie will. Ich werde mich berauscht von dem Trank des Kirtans über den Boden wälzen. Mir ist ganz egal, was die anderen sagen. So sagt er. So, warum diese Art der Betrachtung? Oder ich wollte eigentlich noch einen anderen Punkt machen. Es gibt nur eine Neigung, eine materielle Neigung, die wir nicht in Krishna stehen können. Nein, Tendency. Kunya Bihari. Neid. Neid lässt sich nicht in Krishnas Dienst stellen. Das lässt sich nicht transformieren oder in andere Bahnen lenken. Neid muss einfach ausgemerzt werden. Fertig. Ignoriert werden. Denn seht einmal, die Neid hat eine Frau. Diese Frau heißt, mit der Neid immer zusammen ist, jetzt kommt ein bisschen Vaishnava Psychologie, Pratistata. Pratistata, yes, Pratista eigentlich. Das ist der Wunsch, anerkannt zu werden. Ein Mensch, der neidisch ist, zum Beispiel könnte man neidisch sein, ach, ja, die Modi so und so verteilt viel mehr Literatur. Jetzt bin ich einfach neidisch auf ihn. Mit diesem Neid kommt sofort die Frau des Neides ins Herz. Nämlich der Wunsch, selber anerkannt zu werden. Ich will besser verteilen. Ich will, und, will auch dafür den Applaus kriegen. So, wenn jetzt Neid und Ruhmsucht sich im Herzen niederlegen, dann erzeugen sie sofort Kinder. Die haben also keine Kultur. Die gehen sofort unter die Gürtellinie. Und kriegen auch gleich Zwillinge, weil sie so lustvoll sind. Und diese Zwillinge sind Gewalttat und böse und Hass auf andere. Wenn ihr also Neid, wenn man also Neid kultiviert, werden sich sofort die eigene Ruhmsucht im Herzen einstellen und daraufhin Hass auf andere und einfach böse Absichten. Und wenn diese Familie im Herz tanzt, werden alle guten Eigenschaften, die vielleicht noch da sind oder die wir vielleicht mühsam entwickelt haben in der Zeit unseres hingebungsvollen Dienstes, in Schutt und Asche getanzt werden. Nicht? Da hat man keinerlei Chancen mehr. So. Dann hat man keine Chancen.
Was war das mit dem Getanzen?
Wenn die tanzen im Herzen, if they dance in the heart, then all good qualities are crushed to dust. Das war schon in Englisch. So. Im Cetanacharitamrita gibt es einen Schlucker, der unsere gefallene Situation im Ozean von Geburt und Tod beschreibt. Das heißt dort, das Lebewesen hat vergessen, dass er Krishnas Diener ist und deswegen hat Maya das Lebewesen mit einer Kette um den Hals gebunden. Wenn man aber anfängt, Krishna zu verehren und seinem Guru zu dienen, so wird diese Kette Mayas zerrissen werden und man wird Krishnas Lotusfüße erreichen. Muss dich wärmer anziehen, Gerdana. Das ist der Trick. So. Die Frage, die sich nun natürlich sofort einstellt, ist, wenn wir Krishnas ewige Diener sind und wenn es uns daran so gut geht, wie kommt es dann, dass wir in den Ozean des Matra-Daseins gefallen sind? Und dazu gibt Jiva Goswami in seinem Paramatma-Sandarbha eine Antwort, dem ich jetzt in den Bereich des Kontroversen hineinschleudert werde, aber so ist das Leben normal. Es gibt unzählige spirituelle Seelen und sie sind die marginale Energie Gottes. Es gibt zwei Arten von diesen Lebewesen. Die eine Art ist seit unvordenklicher Zeit dem höchsten Herrn günstig gesonnen und die andere Klasse ist er hat sich seit unvordenklicher Zeit von Gott abgewandt. Die erste Klasse ist voller Wissen und die zweite ist ohne Wissen. So, wir sehen aus dieser Beschreibung, dass wir tatsächlich seit unvordenklicher Zeit im materiellen Ozean sind. Wir haben uns einfach nicht für Krishna entschieden. Hier lernen wir jetzt mühsam unter der Obhut unseres spirituellen Meisters uns wieder für Krishna zu entscheiden. Es ist ganz und gar unnatürlich für uns oder ungewohnt für uns, direkt uns für Krishna zu entscheiden. Prabhupada sagte einmal etwas sehr Enthüllendes über den Westler. Er sagte, für den Westler ist es unnatürlich, sauber zu sein. Also sich nach der großen Toilette zu duschen, ist eine völlig unnatürliche Sache für den Westler. Ist nicht, Lila Sugar? Also von der Gesinnung, die man hat. Und das ist, man käme da nicht von selber drauf. Stellt euch das mal vor, ihr hättet, bevor ihr das Krishna-Bewusstsein kennengelernt hättet, du leidest aber wirklich, Gadada, willst du Tee trinken? Geht es? Ja. Oh, das ist ja herzerreißend, wie schlecht es geht, die Leute. Schuglambau will doch gerade, das kann man sich nicht ansehen. Ein bisschen Tee von unten, dass es irgendwie gut geht. Also nur ein grausamer Mensch kann da einfach das übersehen. Stellt euch mal vor, bevor ihr zum Krishna-Bewusstsein gekommen seid, hätte jemand euch prophezeit, wenn du über 20 bist, wenn du 25 Jahre alt bist, wirst du so reinigkeitsbewusst sein, dass du nach jeder großen Toilette erstmal eine Dusche nimmst. First day. Also dann geht es mir ja ziemlich schlecht, wenn ich über 25 bin. Da habe ich ja eine Reinigungsphobie. Also, stell euch das mal vor, jetzt denkt mal zurück in die materielle Welt. Sich vorzustellen, das kommt nicht mal Michael Jackson, der so körperbewusst ist, in den Sinn, dass er eine große Dusche nimmt nach der großen Toilette. Da denkt man einfach nicht dran. Das ist, sind zwei nicht zusammenhängende Aktivitäten im materiellen Leben. Das ist unsere westliche Konditionierung. So, hat auch die, das ist jetzt ein Beispiel, die Bedingungen. Ich wäre dazu, zur ersten Gruppe zu kommen, und dann ist sie seit unvordenklicher Zeit in Krishnas Dienst beschäftigt, oder sie kann sich wehren, nicht Krishna zu dienen, und dann ist sie seit unvordenklicher Zeit ohne Wissen und von Krishna entfernt. Das ist der Grund, weswegen für uns die Umerziehung so schwierig ist. Genauso wie manche von uns Schwierigkeiten haben, wirklich zu verstehen, wieso sie nach der großen Toilette am besten ein Bad nehmen. Weil das ist einfach nicht im Denken drin, dieser Gedanke. So ist es auch mit diesem Punkt Krishna in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist für uns einfach überhaupt nicht gewohnt. Wir müssen da wirklich kämpfen, um dorthin zu kommen. Der Punkt ist, was der Krishna bewusste Weg ist, ist, wir entwickeln mehr und mehr Anziehung zu Krishna. Und auf diese Weise, durch die Anziehung und Anhaftung, die wir an Krishna finden, werden wir zu Krishna angezogen. Und Krishna hilft uns auch. Krishnas Name ist, dieses Krishna kommt von Karshati, nämlich anziehen. Die Aufmerksamkeit anzuziehen für auf ihn. Jemand, der mehr und mehr über Krishna hört, wird erfahren, wie Krishna ihm hilft, aufmerksam zu werden für Krishna. Gut, wir möchten jetzt zum Schluss noch eine Sache sagen. Wir möchten, um im spirituellen Leben und im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen, gerne eine zweite Geburt nehmen. Diese zweite Geburt heißt Jata Rati. Das heißt, wir möchten aus Liebe geboren werden und aus Liebe zu Krishna heraushandeln, aus Anziehung zu Krishna heraushandeln. Das ist sehr wichtig, diese Geburt zu nehmen. Das heißt, nicht mehr, wie wir gestern hatten, aus der eigenen Motivation heraus zu handeln, selber in den Zentrum reinzukommen, sondern aus der Motivation, ich liebe dich, Krishna. Ich will einfach dir dienen. Das ist jetzt einfach, was ich will. Ich will mal ganz kühn, es gibt noch Teile in meinem Wunsch, die eben was anderes wollen, aber was ich wirklich will, ganz tief in, ist einfach Liebe zu dir empfinden. Diese Haltung ist wichtig, diese Geburt ist wichtig. Sonst werden wir, auch wenn wir mit dem Krishna-Bewusstsein zusammen sind, nicht wirklich den Nutzen daraus ziehen. Die Goswamis geben das Beispiel von Zuckerrohr. Wenn im Zuckerrohr, im Zuckerrohr ist dieser, dieser Saft drin. Um ihn jedoch zu bekommen, ist eine Bemühung notwendig. Letztes Jahr um diese Zeit waren einige von uns auf Prajmande Parikram und da hat uns Lokanath Swami in die Kunst des Zuckerrohrkauens eingeführt. Es ist so ungefähr das mühsamste, was man im kulinarischen Bereich praktizieren kann. Man muss nämlich mit den Zehen, weil man da nicht, das kann man nicht mit den Händen machen. Man muss also erstmal die Schale vom Zuckerrohr so abziehen, also wie eine Kuh, und dann ist das Innere dieses Zuckerrohrs da und da muss man heftig drauf loskauen und dann kriegt man diesen Saft ab. Sonst ist keine Möglichkeit da ranzukommen. In analoger Weise ist es mit dem Krishna-Bewusstsein. Der Saft ist da! Der Nektar ist da! Aber wir müssen ein bisschen Bemühung machen, um da hinzukommen. Diese Bemühung wird getragen von der Qualifikation eines Devotees, nämlich diesem Lobha, dieser Begierde nach Krishna. Yes. So, Hare Krishna, ich hoffe, dass euch das etwas gegeben hat heute. Das war der Shloka 6. Nee, Shloka. Gut, ja. Jetzt werden wir heute Abend noch den Shloka 6 machen. Und 7 und 8. Die sind nämlich alle sehr, sehr fortgeschritten. Und deswegen werden wir eine Lehre herausziehen, die oder herausdestillieren, die auch für uns verständlich und anwendbar ist. Yes. So, Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Zu diesem Thema? Ich sehe, dass wir noch was vergessen haben. Christian.
Ja, und zwar, du hast vorhin gesagt, dass man seinen Zorn, dass man halt zornig auf Maya werden soll. Das verstehe ich nicht ganz, weil wenn man Maya als einen
eine Diener, wie kann man da noch zornig sein?
Ja. Ohne halt zu sagen, eben mit dem zu machen.
Ja.
Deswegen besser sein Zorn doch in eine andere Richtung zu lenken, als ausgerechnet auf Maya
dienen. Ja, Frau Vorwein hat eine sehr interessante Beschreibung über Maya gegeben. Neulich habe ich die gehört. Und zwar sprach er darüber, wie Maya eine völlig undankbare Aufgabe hätte. Die bedingten Seelen mögen sie nicht. Und mit Krishna kann sie auch nicht direkte Gemeinschaft pflegen. Erinnert euch, als Vyasadev sein Erleuchtungserlebnis hatte, wollen wir jetzt mal rein, ja. Da sah er den Herrn und ein wenig getrennt hinter ihm die illusionierende Energie. Die war aber nicht direkt bei ihm, weil sie sich nicht wagte, näher zu kommen. So Maya hat diesen undankbaren Dienst. Prabhupada sagte lachend, genau wie die Polizei. Keiner liebt sie. Und dann scherzte er, selbst wenn jetzt jetzt in der Vorlesung ein Polizist reinkommt, sofort würde man gerade sitzen und sagen, was wollen Sie? Nicht? Er ist nur ein Staatsangestellter, aber trotzdem, jeder geht dir das auch so? Also wenn man die Polizei sieht, prüft man sofort nach, ob man angeschnallt ist. Sofort auf einer, auch wenn man nichts verbrochen hat, von sofort also Vor, wenn man vor, nicht mit denen in Blickkontakt kommt. So ist es auch mit Maya. Das ist eine völlig undankbare Aufgabe. Deswegen, die Polizisten sind froh, so wie sie vom Dienst sind, sofort sich in gewöhnliche Kleidung anziehen und sich unter das Volk mischen, nicht, um noch normal zu bleiben, weil das kann man nicht aushalten, dieser Druck der Antipathie, der einem von jedem entgegengebracht wird. So, nun fragst du, sollen wir gegenüber Maya neidisch werden, also zornig werden? Denn sie ist doch ein Devotee. Die Anweisung, die Narottam Das Thakur eigentlich gibt, ist, gegen diejenigen zornig zu werden, die gegen Gott geweiht sind. Mit meiner... Du hast schon recht. Ich habe mich so ein bisschen... ich habe mich da ein bisschen zweideutig ausgedrückt. Wir können nicht direkt auf Maya zornig werden. Wir können zornig werden, dass wir in Maya sind und uns mal wieder von ihr haben beeinflussen lassen. Aber der Zorn sollte auf diejenigen, die nicht Gott geweiht, die auf die Gott geweihten Schwierigkeiten machen, sind. Auf die sollte man zornig werden, wenn er schon zornig, der Zorn da ist. Nicht, wir sollten gegen diese Propaganda zornig sein. Ich meinte also eher das, was von Maya beeinflusst ist. Gegen Maya zornig zu werden, wird uns nichts kriegen. Wir sollten allerdings, was uns geraten wird, ist, wir sollten furchtvoll vor Maya sein. Wir sollten auch nicht sagen, oh, Maya ist ein Devotee, alles klar, sondern wir sollten furchtvoll werden. Prabhupada sagte einmal, mein einziger Vorwurf gegenüber meinen Devotees ist, dass sie nicht genügend Angst vor Maya haben. Dino. Nicht? Man nimmt sie nicht. Wir sollten also diese Haltung aufnehmen. Wir haben Angst, Maya. Das ist die ideale Art, mit Maya umzugehen, wird von Gop Kumar gegeben. Gop Kumar ist die Seele, die deren Weg zurück nach Hause, zurück zu Gott in Brihad Bhagavatam Gita. Es wird jetzt beschrieben, wie er die Höhlen des Universums verlässt und an der letzten Hülle Maya Devi trifft. Und Maya Devi sagt zu ihm: Bleib mit mir zusammen. Wir wollen Mohini Mukti verehren. Das ist die Form des Herrn, die selbst Shiva in Illusion gebracht hatte. So eine Maya Devi ist es. Mohini Mukti, wir wollen nicht Maya Devi sagen, eine Form, die halt verwirrend ist. Nicht? Und die wird von Maya verehrt, damit sie ihre Shakti kriegt. Und auch. Sie ist also Devoti Krishnas, genauer gesagt, Mohini-Murti, der Form, die Krishna angenommen hat, um die Atheisten zu täuschen. Wird in Devoti und da kriegt sie ihre Shakti her. Ihr könnt euch vorstellen, wenn Shiva seine Selbstkontrolle verlor, als er Mohini-Murti sah, dann sollten wir nicht mal den Schatten von ihren Füßen sehen. Sonst werden wir vielleicht in Schwierigkeiten geraten. Sie sagte also, hier ist doch Krishna, Mohini-Murti, warum weitergehen? Verehre. Und Gop Kumar hat Folgendes gemacht, er hat aus der Entfernung, weil er wusste, wie schwer Maya werden kann, wie heavy Maya werden kann, seine Ehrbietung dargebracht. Genauso macht der Devoti, wenn er irgendwelche anziehenden Dinge dieser Welt sieht, aus der Entfernung seine Ehrbietung. Ich bleibe in der gesunden Distanz hier. Nicht? Also eine Mischung aus Furcht, aber es ist nicht Hass gegenüber Maya, Zorn gegenüber Maya. Ist der Zorn, wenn er da ist, sollte gegen die nicht Gottgeweihten gerichtet werden. Ein Beispiel ist Hanuman. Neulich haben wir über Hanuman ein bisschen gehört. Als Hanuman in Lanka war, hat er den Dämonen, die Sita Schwierigkeiten machten, vernichtet. So, wir sind nicht so großartig wie Hanuman. Deswegen sollten wir mehr gegen diese Tendenzen, die von den Dämonen gemacht werden. Prabhupada war manchmal sehr, sehr zornig auf diese, hat sie die Schlachthauszivilisation genannt. Und er hat gesagt, im Kali Yuga kommen Dämonen und fressen Menschen auf. Und damit meinte er diese Regierungsfürsten, die einfach die Untertanen so ausbeuten.
Ja, Parashat. Ja. Ich habe mal gehört, dass gegen Neid kann man noch so einen Dienst
setzen. Wenn wir Neid empfinden, können wir frei werden von ihm durch eine bestimmte Fähigkeit. Sugambar, kannst du mal zu mir ins Zimmer gehen, in die schwarze Aktentasche reichen? Da gibt es ein Buch, das heißt Nectar from Numbers. Und da kann ich, da ist also eine kleine Beschreibung gegeben, was man tun kann gegen solche Tätigkeiten. Aber man kann sie nicht transformieren. Nein, das ist ein Unterschied zwischen Transformation und Heilen. Je nachdem, wie dynamisch Shuklambar ist, werde ich das gleich haben. Ich werde dir gleich das Heilmittel geben. Ich muss es aus dem Buch lesen. Ich weiß es immer irgendwie nicht.
Ja, da. Zur Wirkungsfall Meier. Und zwar Meiers Aufgabe ist es ja, Krishna zu letztlich zu beschützen vor den Devotees. Oder, den Mantra, die vergessen wollen, dass sie nicht zu nahe kommen. Aber zum Beispiel Dämonen, die vergessen Krishna ja gar nicht. Die sind sogar ganz sich bewusst darüber, dass er existiert und versuchen, das zu bekämpfen. Wirkt Maya nicht so stark auf die Dämonen wie auf die gewöhnlichen
Mantras? Maya hat zwei Eigenschaften, zwei Funktionen. Einmal zu bedecken, Avaranatmika, und dann zu werfen, Shefatmika. Die Dämonen werden von werden geworfen. Krishna spricht davon in der Bhagavad Gita, wie sie immer wieder in die niedrigen Formen des Lebens kommen, wie ihre Vergehen. Immer wieder, also richtig geworfen. Ne? Die Devotis werden manchmal bedeckt. Also nicht die Devotis, diejenigen, die sich die Materialisten. So, jetzt wollen wir die sich mit Krishna beschäftigen. Dann wollen wir für Parashreya Prabhu, also für die Frage, nicht für ihn, also neidlos ein Paramatsa Ranam hier steht in den Instruktionen für zivilisierte Menschen: gebe Neid auf, indem du den Zorn bezwingst. Das ist eine sehr subtile Angelegenheit. Wenn wir Zorn aufkommen führen, dann können wir sicher sein, wenn wir jetzt nicht aufpassen und dem Zorn seinen Neid, also seine Möglichkeit geben, dann bringt er sofort Neid hinter sich her. Nee, aber den Zorn, der auftritt und der auch sehr oft vor Neid da ist, kontrolliert, dann kommt Neid nicht auf. Das wird hier geben. Mal sehen, ob wir noch ein bisschen. Ich glaube, das war es. Es gibt noch eine andere Instruktion. Doch ja, siebtes. Ja. Oder, wenn du einen anderen Weg nehmen willst, dann dienst du einfach deinem Guru mit Vertrauen und Hingabe, dann wirst du auch frei von Neid. Zwei Dinge kann man machen. From numbers. Sein Hoch. Für Prediger ist das ein interessantes kleines Büchlein. Da stehen also so Zahlen, 8 zum Beispiel, und da geht es darum, 8 Aktivitäten, die verboten sind für Brahmacharis. Oder 8 Unterweisungen von Chaitanya Mahaprabhu. Oder Ashtadhatu, 8 Metalle, die es gibt. Dann 8 Zeiten in Krishnas täglichen Zeitplan. Von wann bis wann die sind. Ja. Nectar from Numbers. Also, wer das haben möchte, kann es gerne von mir fotokopieren, weil es doch sehr schwierig zu bekommen ist. Es gibt es nur im Vrindavan-Tempel.
Uwe. Das ist vorhin erklärt, dass man sich voll in Krishnas Dienst stellen soll, wenn man also das volle Gedanken kriegt, damit man sozusagen durch die Verwirklichung von Krishna sozusagen Lust kriegt, mehr Service zu tun. Jetzt muss man einen gewissen Enthusiasmus haben, um überhaupt den Dienst anzufangen, weil ansonsten, wenn man es einfach nur auf der intellektuellen Basis macht, verliert man ja nach einiger Zeit wieder so dieses volle Engagement. Wie soll man jetzt den Enthusiasmus, wenn man erstmal angefangen hat, jetzt weiter aufrechterhalten?
Enthusiasmus, Krishna zu dienen, kommt auf, wenn man gut gechantet hat. Aber wenn man nicht gut chantet, ist man nicht enthusiastisch, Krishna zu dienen. Dann will man den ganzen Tag auf der Prajalpa-Sofa sitzen und einfach Prajalpa. Also es sind neue Wortschöpfungen, die es auch nicht in Schweizerdeutsch gibt, aber Prajalpa heißt uns entsprechen. Also kennt man schon da. Ja. Wenn wir nicht gut machen, dann haben wir einfach keinen Enthusiasmus. Das ist ein wichtiges Prinzip. Jetzt kommt nämlich der Christmas, also der Prabhupada-Marathon wieder. Ihr seid alle herzlich eingeladen, frei von Verkühlung, euch in den Prabhupada-Marathon zu engagieren. Um den Enthusiasmus tatsächlich zu haben, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man ist total in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, dann ist es kein richtiger dann ist es ein Entsatzmus, aber nicht Enthusiasmus. Weil der Theos, Entu, kommt eigentlich von dem lateinischen Wort Theos, also das Göttliche, ist nicht da. Dann ist es ein Entsatzmus, wenn man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist. Aber wenn man einen Enthusiasmus haben will, muss man richtig Hare Krishna chanten, Zuflucht suchen. Dann ist man enthusiastisch geschnitten. Das ist für Prediger manchmal ein bisschen schwierig. Also Uwes, ich habe jetzt Uwes Antwort auch Uwes spezifisch beantwortet. Wenn wir predigen, gibt es manchmal andere Zeiten für uns. Also wir gehen so spät ins Bett und stehen deswegen ein bisschen später auf und schon am Morgen sind bedingte Seelen vor der Tür, ich will was wissen. Und dann kommt das Chanten manchmal also unter nicht idealen Umständen zustande. Dann merkt man nach einer gewissen Zeit einfach, dass man nicht mehr so enthusiastisch ist. Deswegen ist es auch wichtig für Sangitan, die ähnliche Situation haben, jetzt nicht von der Zeit her, aber von den Umständen, ist manchmal einfach ein bisschen schwierig. Man ist im Sangitan-Auto, draußen ist es kalt oder die Fernfahrer streichen wie Wölfe um den Wagen. Weil sie das nicht wollten, dass man in der Dusche duscht oder was weiß ich. Das sind aber die Umstände nicht ideal. Es ist wichtig, dass man, wenn man in den Tempel kommt, dann auch richtig wieder sich fängt und richtig macht. Gut. Ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. Jetzt wollen wir uns an einen Tag mit ekstatischem Berliner Service stellen. Sind sehr nice, gefällt es richtig auch. Hier ist so ein nicer Geist im Tempel. Das hat sich unglaublich gemacht. Auch viel friedlicher ist es schon geworden im Vergleich zu früher. Sehr richtiger Nektar. Kommt auch, wir sind ja auch im ganzen Haus jetzt präsent. Langsam werden wir zur überschwappen auf das Vorderhaus. Wäre ja nice, wenn da die Haushälter, die jetzt noch nicht richtig situiert sind, da alle einziehen könnten, nach und nach. Ich weiß, Schnappett und ja. Gut, Hare Krishna.